Ich habe euch noch mal eine kleine Erinnerung von letzten Sonntag mitgebracht, von dieser Szene aus Men in Black, wo diese das Gerät haben, diesen Neuralisator, diesen Gedächtnislöcher. Und ich möchte euch gerade noch mal daran erinnern, hey, gerade ganz besonders heute, wenn wir einsteigen in die Texte von Levitikus, lasst uns nicht sofort Jesus in die Texte reinlesen. Lasst uns nicht die Texte schnell nehmen, weglegen und sagen, ja, Jesus hat das ja alles erfüllt, sondern lasst uns erst mal die Tiefe von den Texten erkennen und erst in einem zweiten Schritt diesen Schritt machen und Jesus in die Texte hineinlesen. Also herzliche Einladung dazu. Wenn wir an die Texte gehen, dann möchte ich, dass ihr zwei Fragen im Hinterkopf habt. Die eine Frage, die Israel hatte: Wie können wir denn mit diesem heiligen Gott in Nähe leben? Das ist die Ausgangslage, die Frage, die Israel beschäftigt. Und dann geh noch einen Schritt weiter und frag dich, und was ich da jetzt lese, was ich dort jetzt erkenne, was bedeutet das für meine Nähe mit Gott? Was bedeutet das für meine Beziehung mit Gott? Das Buch Levitikus ist sehr symmetrisch aufgebaut und ich möchte euch mal diesen Aufbau zeigen. Wir haben am Anfang und am Ende einen Teil, wo die Rituale im Vordergrund stehen. Dann haben wir einen Teil bei Kapitel 8 und 10 und 21 und 22, wo die Priester im Mittelpunkt stehen. Und dann haben wir einen Teil, wo die Reinheit im Mittelpunkt steht. Und ganz in der Mitte von diesem Buch, an ganz zentraler Stelle, auch in der Mitte von den fünf Büchern Mose, steht der Versöhnungstag. Und wir wollen uns heute mal mit diesen zwei Blöcken beschäftigen. Und ich weiß nicht, was du denkst, wenn du das Wort Ritual hörst. Vielleicht eher so an was Verstaubtes, Altes, wo vielleicht irgendwelche Gesänge mit Kerzenlicht oder so irgendwas. Ich möchte noch mal einen anderen Zugang zu diesem Wort Ritual geben. Vielleicht ein bisschen poetischer Zugang, aber vielleicht hilft dir das. Ein Ritual ist eine heilige Unterbrechung. Das Atemholen im Alltag. Die mögliche Wende im immer so weiter. Der Moment für das Wunder im Sowieso. Also ein Ritual ist eine heilige Unterbrechung von deinem Leben. Levitikus 1, 2. Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will, der bringe es von dem Vieh, von den Rindern oder von den Schafen und Ziegen. Und ich weiß nicht, was für eine Idee du hast, wenn du das Wort Opfer hörst. Ich will dich mal mit hineinnehmen in eine Geschichte, die ich erlebt habe in Brasilien. Ich bin mit jemandem aus der Schweiz dorthin gegangen für einen viermonatigen Einsatz und wir kommen am ersten Tag an und wir waren bei so einem Kinderheim eingesetzt und die Leiter und so, die kommen uns entgegen und sagen, hey, schön, seid ihr da, wir machen gerade einen Ausflug, wir kommen erst heute Nacht wieder, ihr dürft aber einfach da sein, ankommen, euch erholen von dem Flug und das Essen steht in der Küche, tschüss. Wir haben den Tag genossen, die Sonne und irgendwann kam am Abend der Hunger. Und mein Freund ist in die Küche gegangen, hat das Essen rausgeholt und hat es auf den Herd gestellt und meint so, Simi, das sieht jetzt aber nicht so gut aus. Und ich gucke mir das an und denke mir, oh ja, und es war irgendwie so eine Reispampe oder sowas. Und ich, oh, okay, aber wir sind jetzt in der Mission und so. Also machen wir uns das Essen warm. Und setzen uns hin und probieren und merken so, oh, gar kein Salz. Und wir gucken uns so an und ich so zu ihm halt so, hey, komm, wir sind jetzt in der Mission. Das ist jetzt unser Opfer, das wir bringen müssen, damit wir den Leuten Jesus Nähe bringen können. Und wir voll, ja, komm, wir schaffen das. Und ja, und wir würgen das Essen runter. Vielleicht ist das eine Idee von Opfer, weil wenn wir in das Wort im Hebräischen schauen, dann steckt dort diese Wurzel Korban drin. Und das kann man auch übersetzen mit Nähe, mit Annähern, sich nähern, nahe sein. Also in dem Wort Opfer gibt es eine Verbindung zu dem Wort Nähe, sich annähern. Genauso wie wir uns geopfert haben in Brasilien mit dem Essen, damit wir die Leute in die Nähe von Jesus bringen können. Am nächsten Tag kam diese Köchin zu uns und meinte, habt ihr nichts gegessen? Und wir dann so, wir wussten nicht, wie wir das sagen können. Ja, wir haben schon ein bisschen was gegessen. Wir wollten jetzt nicht sagen, hat nicht geschmeckt. Und sie sagt, ja wirklich, zeig's mir mal. Und ja, guck doch, da haben wir ein bisschen was davon gegessen. Und plötzlich fängt sie an zu lachen. Sie fängt richtig out an zu lachen. Und wir wissen gar nicht, was läuft. Das Portugiesisch haben wir noch nicht so ganz verstanden. Und es kommen die Kinder und die Leiter kommen. Und die fangen auch alle an zu lachen. Und wir stehen da und irgendwann übersetzt es uns jemand und sagt, oh, wir haben das Futter für den Hund gegessen. Und das Essen war im Kühlschrank nebendran. Ihr glaubt nicht, ich habe echt gut gegessen in diesen 3 bis 4 Monaten, wo wir in Brasilien waren. Aber die Köchin, die hat es tief beeindruckt, dass wir sagen, wir sind bereit, uns aufzuopfern, damit diese Menschen Jesus näher sein kann. Das hat sie mir beim Abschied nochmal gesagt. Sie hat auch gesagt, es war mega lustig, aber sie war tief beeindruckt davon. Also in diesem Wort opfern steckt eine Bedeutung von sich nähern, sich annähern. Wir wollen uns das erste Opfer anschauen. Wir werden uns heute 5 Opfer anschauen. Und 3 davon sind Wege, wo wir Gott sorry sagen können, wo wir einfach sagen können, Gott, sorry, wo wir einfach Entschuldigung sagen können. Und 2 davon sind Wege, wo Gott uns sagt, hey, da könnt ihr Gott Danke sagen. All diese 5 Wege, die sich Gott da ausdenkt, ist, damit wir in die Nähe Gottes kommen können, dass das Volk Israel in der Nähe von diesem heiligen Gott leben kann. Das erste ist das Brandopfer. Will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist. An den Eingang der Stiftshütte soll er es bringen, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn. Also hier sehen wir, hier ist dieses Brandopfer an den Rind. Wenn man weiterliest, dann merkt man, dass es entweder ein Rind sein kann oder ein Schaf oder eine Ziege oder ein Lamm oder sowas oder Turteltauben oder andere Tauben. Und das hängt damit zusammen, wie reich du bist. Also wenn du einen ganz dicken Geldbeutel hast, dann kannst du ein Rind dir leisten. Wenn du so in der Mitte bist, vielleicht eher ein Schaf oder eine Ziege. Und wenn du nicht so viel hast, dann eher so eine Taube. Spannende Frage. Welches Tier hat Maria und Josef gebracht, als sie Jesus zum Tempel bringen? Eine Taube. Eine Turteltaube. War Jesus reich? War Jesus so in der Mitte? Hier war er. Ich habe mal eins mitgebracht. Ich habe gedacht, es ist Ende des Monats, da vielleicht eher ein Schaf oder ein Lamm, oder? Oder hätte ich eine Turteltaube nehmen sollen? Also die Idee ist, du merkst, hey, Gott ist perfekt und ich nicht. Du realisierst also, dieser Gott ist perfekt und ich merke, in meinem Leben gibt es was mich abhält, perfekt zu sein. Ich merke, naja, ich folge da nicht so ganz dem Weg Gottes. Ich bin nicht so perfekt. Und du merkst, da steht was zwischen mir und Gott. Da ist eine Distanz. Diese Distanz nennt man auch Sünde, die da dazwischen steht. Und die steht zwischen dir und Gott und du merkst, du willst sie überbrücken, du musst sie überbrücken, um Gott nahe zu sein. Du merkst, Gott ist perfekt, aber ich nicht. Also merkst du, hey, ich will diesem Gott ein Opfer bringen, ein Brandopfer. Du merkst, hey, Gott, du bist perfekt und ich muss da irgendwie diese Distanz überwinden. Und vielleicht denkst du jetzt, na gut, so diese ganze Sache mit Sünde und so, das ist nicht meins und so und hey, lass mich dich kurz fragen, benutzt du ab und zu das Wort sollte? Nicht nur bei deinen Kindern, sondern auch so bei dir? Sollte. Da steckt doch die Idee dahinter, dass du merkst, naja, irgendwas mache ich noch nicht ganz richtig. Und ich sollte es doch so und so machen. Also Gott sagt uns, hey, wir sind nicht perfekt. aber er ist perfekt. Und deshalb gibt es eine Distanz und deshalb bringst du dein Opfer, um diese Distanz zu überbrücken. Will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist. Also was will Gott hier? Er möchte nicht irgendwie so ein zweite Klasse Tier, wo so halb tot schon ist und krank ist und so, das du Gott bringst, sondern Gott will ein Tier, ein männliches Tier, sehr kostbar, das ohne Fehler ist. Gott möchte von dir das Beste haben. Gott möchte von dir das Beste haben. Nicht irgendwie die zweite Wahlsache, sondern er möchte, dass es dich was kostet. Und wenn du dieses Tier ausgesucht hast, dann bringst du das zur Stiftshütte und dort wird es gecheckt, ob das auch würdig ist. Und dann siehst du schon, wie dort der Altar ist. Und auf diesem Altar, da brennt ein Feuer. Special Effekt für euch. Und das ist ein ganz interessantes Bild, weil dieses Feuer, das brennt die ganze Zeit auf diesem Altar. 24 Stunden. Hören wir irgendwann auf zu sündigen? Hört dein Ehepartner irgendwann auf zu sündigen? Okay, da sind wir uns gleich einig. Hört dein Nachbar, hören deine Kinder, hören dein Arbeitskolleg irgendwann auf zu sündigen? Braucht es deshalb immer wieder diese Möglichkeit, ein Tier als Opfer Gottes zu bringen? Ja, und deshalb brennt dieses Feuer 24 Stunden. Dieser Weg ist immer offen. Der Special Effekt ist auch laut, deshalb mache ich ihn jetzt wieder aus. Also du bringst also dieses Tier und dann passiert Folgendes. Und er lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, damit es ihn wohlgefällig mache und für ihn Sühne schaffe. Also du gehst dort nicht hin und sagst, hey, hier Priester, ist mein Tier, danke und tschüss. Sondern der Priester sagt dir, ja, jetzt darfst du deine Hand auf dieses Tier legen. Und du darfst deine Schuld, deine Sünden, deine Fehler bekennen. Viele Ausleger gehen davon aus, dass viele von diesen Sündenbekenntnissen, die in diesem Moment geschrieben wurden, auch später bis in die Psalter geflossen sind. Und da legst du deine Hand drauf, auf dieses Tier und überträgst im symbolischen Sinn deine Schuld an dieses Tier. Und damit wir jetzt verstehen, was dann passiert, müssen wir schnell in Levitikus 17 springen. Denn des Leibes Leben ist im Blut. Und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entzündet werdet. Denn das Blut wirkt Entzündung, weil das Leben in ihm ist. Sühne bedeutet zudecken, überdecken, bedecken. Also deine Schuld, deine Sünde wird bedeckt. Und wir übertragen unsere Schuld an dieses Tier und in diesem Blut von diesem Tier ist das Leben. Und der Gedanke, die Idee, die dahinter steckt, ist, das Tier bekommt, was du verdienst. Das Tier bekommt, was du verdienst. Wenn du merkst, ich habe da Sünde in meinem Leben, ich habe da was in meinem Leben, dann bedeutet das, dass darauf eine Strafe oder eine Reaktion, eine Konsequenz kommen muss. Das Tier bekommt, was du verdienst. Als ich in Tansania auch auf einem Einsatz war, habe ich mal eine Ziege geschenkt bekommen. Und ich habe sie natürlich gern angenommen. Was ich nicht wusste, ist, dass ich sie dann auch schlachten muss für das Barbecue, was am Ende stattfinden sollte. Also habe ich meine erste Ziege geschlachtet. Weil es war blutig. Und es hat gestunken und da waren Fliegen. Und wisst ihr, wie ich ausgesehen habe? Das Tier bekommt, was du verdienst. Noch ein bisschen Hebräisch. In diesem Wort, wenn du deine Hand drauflegen sollst, steht eigentlich, du sollst dich anlehnen. Lehn dich an dieses Tier an. Lehn dich an dieses Lamm an. Was für ein starkes Bild. Ist jemand da, der sich an dieses Lamm anlehnt? Jetzt habe ich euch gezwungen, über Jesus nachzudenken. Merkt ihr das? Was für ein geniales Bild. Ich lehne mich auf dieses Lamm. Ich übergebe meine Schuld. Und dann fängst du an zu realisieren, das Tier bekommt das, was ich verdiene. Dann ist es nicht so, dass du das Tier einfach abgibst und sagst, hier, Priester, opfer das mal, sondern dann wirst du tätig werden, oder? Dann, keine Ahnung, wie dein Messer oder was weiß ich aussah, aber dann bist du dran, dieses Tier zu schlachten, zu häuten und es dann auf diesen Brandopferaltar zu bringen. Und könnt ihr euch vorstellen, wie ihr aussaht an diesem Moment, wenn ihr dieses Tier geopfert habt, wenn ihr dieses Tier geschlachtet habt und du realisierst, wow, dieses Tier bekommt das, was ich verdient habe. Was macht das mit euch? Wenn du so ein Ritual in deinem Alltag hast, was bedeutet das für deine Nähe zu Gott? Es ist hochspannend, dieser Zugang, dieser Weg zu Gott fängt nicht an mit einem Lobpreis-Gottesdienst und yes, wir kommen vor ihn und so. Es fängt mit einem ganz blutigen Weg an. Wo das Tier bekommt, was wir verdienen. Wo uns bewusst wird, dass wir eine Distanz haben, eine Schuld haben in unserem Leben und die überbrücken müssen. Und wir uns an dieses Lamm anlehnen können. Was bedeutet das für deine Suche nach Nähe Gottes? Lehnst du dich in deinem Alltag an dieses Lamm an? Bist du bereit, deine Schuld wegzugeben? Das zweite Opfer ist ein Speiseopfer. Wenn jemand dem Herrn ein Speiseopfer darbringen will, so soll es von feinem Mehl sein. Und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Hey, ihr seid heute fit, oder? Dann machen wir noch ein bisschen Hebräisch. Speiseopfer. Speiseopfer bedeutet mit Minah. Minah, okay, dieses Wort. Und wenn du weiter liest im Hebräischen, dann kommst du irgendwann an Stellen, wo dir dieses Wort wieder begegnet. Zum Beispiel in Richter 3. Da lesen wir diese Geschichte von Ehud und wie er einen Tribut an den moabitischen König zahlen soll. Also eine Abgabe an diesen König, der unglaublich fett ist, steht in der Bibel. Und er muss diesem Tribut, diesem König geben, als Zeichen, hey, pass auf, wir sind besiegt worden von dir und wir sind abhängig von dir. Du hast uns besiegt und wir sind abhängig von dir. Da steckt das gleiche Wort drin, Minah. Und da steckt auch diese Idee von diesem Speiseopfer dahinter. Dieses Speiseopfer führt dieses erste Opfer weiter, in dem, wo du merkst, ich habe Vergebung bekommen. Und jetzt bin ich bereit, ich übergebe Gott mein Leben mit diesem Opfer. Also hinter diesem Opfer steckt diese Idee, ich übergebe Gott dir mein Leben. Nicht ich bin derjenige, der nach alles hinkriegt und alles organisiert, sondern ich bin abhängig von dir, Gott. Und ich möchte dir mein Leben geben. Ich will kurz noch einen Satz dazu sagen, zu diesem feinen Mehl, was du da bringen sollst. Wenn du an Mehl denkst, hast du vielleicht sowas im Kopf, oder? Du kannst einfach schnell in den Volk vorlaufen und dann kannst du dir da ein bisschen Mehl kaufen. Damals gab es nicht so Maschinen, die das so schön alles da hergestellt hatten. Vielleicht sah das Ganze so aus. Du hattest Körner und die musstest du fein mahlen. Und Schatz, was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Naja, schönes, feines Mehl habe ich gemacht. Wow. Gott sagt hier, ich möchte feines Mehl haben. Er möchte nicht noch irgendwie körnige Sache haben, sondern er will feines Mehl haben. Er möchte wieder das Beste haben. Merkt ihr das? Er gibt sich nicht mit zweiter Wahl zufrieden, er will das Beste haben. Und jetzt wirst du vielleicht unruhig und du merkst, naja, lass mir dir noch einen Satz sagen. Gott möchte dein Bestes haben. Er möchte nicht das Perfekte. Er möchte dein Bestes haben. Also dieses Speiseopfer führt dieses Brandopfer weiter, indem ich wie sage, und jetzt merke ich, du hast mir vergeben und jetzt übergebe ich dir mein Leben. Opfer 1 und Opfer 2 sind alles Voraussetzungen, wo Gott sagt, das möchte ich so. Opfer 3 ist was Freiwilliges. Das kannst du tun, wenn du willst. Es ist das Dankopfer. Ist aber sein Opfer ein Dankopfer und will er ein Rind darbringen, es sei ein männliches oder ein weibliches, so soll er von dem Herrn ein Tier opfern, das ohne Fehler ist. Ich muss mal gucken, was für Tiere ich da noch habe. So. Hier nochmal ein Schäfchen, Lämmchen. Sieht süß aus, aber das war alles gar nicht ganz so süß. Dieses Dankopfer darfst du freiwillig geben. Und ich nehme euch mal ein bisschen mit in ein paar Details von diesem Dankopfer. Bei diesem Dankopfer steckt wieder ein hebräisches Wort dahinter, oder? Und es heißt Shelem. Und vielleicht habt ihr dieses Wort so ähnlich schon mal gehört. Da steckt Shalom dahinter. Friede, Wohlergehen. Also dieses Dankopfer ist auch ein Friedensopfer. Ich merke, ich habe Frieden mit Gott und deshalb opfere ich ihm aus Dank etwas. Und es geht so. Und er soll von dem Dankopfer dem Herrn ein Feueropfer darbringen, nämlich das Fett, das die Eingeweide bedeckt und alles Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden und den Lappen an der Leber. Zusammen mit den Nieren soll er ihn ablösen. An dieser Stelle denke ich mir so, danke für die Details. Das ist wie so Biologieunterricht, als dann das Kuhauge kommt und du merkst, da flippt jetzt einer gleich aus. Aber das ist interessant. Was möchte Gott hier haben? Das Fett. Wisst ihr, als wir in Tansania waren und diese Ziege dann schön gebraten haben, wisst ihr, was wir bekommen haben, was ich bekommen habe, als Ehrengast von dem Ganzen? Das Fett. Wisst ihr, wie das geschmeckt hat? Wie Kaugummi oder eine Schuhsohle. So, aber für sie war das was ganz, ganz Wertvolles. Das Beste vom Fleisch. Ich hätte lieber das Magere gehabt, aber wir konnten das nicht einfach ausspucken, also durften wir das essen. Gott möchte hier wieder das Beste haben. Und dann noch die Nieren und Leber. Lass mich da noch einen Satz dazu sagen. Das ist verhängt mit dem Herzen und ist ein Symbol für das tiefe Innere von dir, was Gott hier möchte. Aber wenn ihr es aufmerksam lest, dann merkt ihr vielleicht auch, okay, bei dem einen Opfer wurde das ganze Tier verbrannt und jetzt müssen wir nicht alles verbrennen. Ja, was passiert denn mit dem Teil, wo nicht verbrannt wird? Was passiert damit? Es ist hochinteressant, was Gott sagt, was mit dem Rest passieren soll. Er sagt, nimm den Rest und feier eine Party. Nimm den Rest und feier ein Fest. Wir müssen in 5. Mose springen, wo das nochmal beschrieben wird. Und eine freiwillige Gabe, oder? Das ist dieses Opfer. Deine Hand gegeben, je nachdem, wie dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Und sollst fröhlich sein vor dem Herrn. Fröhlich sollst du sein. Deinem Gott und du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und der Levit, der in deiner Stadt lebt. Der Fremdling, die Weise. Und die Witwe, die in deiner Mitte sind. Also wer soll zu diesem Fest kommen, zu diesem fröhlichen, megaschönen Party mit super viel Fleisch, wo damals nicht so, das damals so wertvoll war? Deine Familie, deine Angestellten und der Levit. In anderen Übersetzungen steht auch dort dein Hauptpastor, weil ich habe gehört, der liebt feines Essen. Und was steht dort noch? Die Fremdlinge, oh, die, wo ein bisschen anders denken wie du, die, wo anders aufgewachsen sind wie du, die, wo vielleicht andere Ansichten haben wie du, die sollst du einladen zu diesem Fest und fröhlich sein. Und auch die Weisen und die Witwen, die vielleicht am Rand der Gesellschaft stehen. Gott hat ein Herz für diese Menschen und sagt dir, hey, wenn du das Opfer Nummer 1 feierst und du merkst, dir ist vergeben und das Opfer Nummer 2 und du sagst, ich will mein Leben dir übergeben, Gott, dann feier auch dieses Opfer Nummer 3, dieses Friedensopfer und mach daraus ein Fest und lad dazu die Fremdlinge, die Weisen, die Witwen, die du vielleicht sonst nicht einladen würdest, lad die auch dazu ein. Was bedeutet das für deine Nähe zu Gott? Sagst du, Gott, danke, danke, dass ich Frieden mit dir habe und jetzt feiere ich mal ein Fest und zu diesem Fest lade ich meine Nachbarn ein und Menschen, die ich vielleicht sonst nicht so schnell einladen würde. Was macht dieser Gedanke mit unseren Festen wie Segnung, wie Taufe, wie Konfirmation? Was macht dieser Gedanke damit? Haben bei uns Fremdlinge, Waisen, Witwen Platz? Menschen, die anders denken? Wisst ihr, ich stelle mir dieses Fest vor und dann, ja gut, ja, warum sind wir denn jetzt hier? Ja, Gastgeber, halt doch mal eine Rede und was erzählst du dann? Ja, ich bin so begeistert, dass Jesus, dass Gott, oh, Jesus darf ich noch nicht, dass Gott mir vergeben hat. Und deshalb habe ich mein Leben ihm übergeben und jetzt will ich ein Friedensopfer darbringen, weil ich diesen Frieden mit Gott habe und will ein Fest feiern. Versteht ihr, was für eine Auswirkung das hat auf diese Menschen? Was bedeutet das für deinen Alltag, für deine Nähe zu Gott? Das vierte Opfer ist in einer anderen Kategorie. Opfer 1, 2 und 3, wusstest du, dass du irgendwie sündig unterwegs war. Opfer Nummer 4 sagt dir, naja, vielleicht weißt du es nicht genau. Für alles, wo du nicht genau weißt, dass du sündigst. Wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn sündigt und täte, was er nicht tun sollte. Kennst du diesen Gedanken, dass du nicht ganz genau weißt, naja, okay, mache ich da jetzt was falsch oder nicht? Vielleicht geht es dir ähnlich und kannst du dich mit diesem Text hier identifizieren. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Vielleicht geht es dir manchmal so, dass du aus Versehen sündigst und es dir gar nicht bewusst ist oder erst viel später bewusst wird. Dann legt Gott hier einen Weg dar, der auch für dieses Szenario, für dieses Dilemma wichtig ist. Das fünfte Opfer ist jetzt ein spannendes Opfer. Das ist Opfer ist, wenn du merkst, na gut, ich habe jetzt mich irgendwie an einem Heiligen vergriffen oder ich habe meinem Nachbar was Ungerechtes gemacht und sollte das wieder gut machen. Vielleicht merkt ihr das, also manchmal im Leben passiert es ja. Levitikus 5 steht Folgendes. Das soll er alles ganz wieder geben. Und darüber hinaus den fünften Teil. Dem soll er es geben, dem es gehört an dem Tag, wenn er sein Schuldopfer darbringt. Also wenn du das merkst, ich habe mich so... Ich mache mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, wir haben einen Teenager-Ausflug und ich frage dich, hey, kann ich dein Auto leihen? Und du sagst als wunderbarer Christ, wie du bist natürlich, ja komm, hier hast du es, kein Problem. Und ich komme einen Tag später und bring dir den Schlüssel mit und du merkst, irgendwas stimmt nicht. Und ich sage, oh Entschuldigung, gell, für vorne da, die Beule links vorne, das war ich habe deinen Stein beim Parkieren nicht gesehen. Und du merkst, oh Entschuldigung auch für das Kaugummi, das da irgendwo klebt, das war bestimmt einer von unseren Teenagern. Und die Cola auch. Und ich habe da noch einen Kratzer reingemacht. Und der Pneu, der hinten links, der Pneu, der ist auch nicht mehr so ganz. Und du merkst, wie es in dir wallt. Und du denkst, und du merkst, ich bin aber auch ein Christ. Und irgendwie, ich sollte ja jetzt dem Simi vergeben, weil sonst kommt diese Wurzel der Bitterkeit in mein Leben. Und du merkst, so, okay, ich brauche einen Tag Abstand. Und am nächsten Tag siehst du mich wieder und du sagst mir ganz vom Herzen, so Simi, ich habe dir jetzt vergeben. Ich habe dir vergeben und ich sage, oh cool, danke. Übrigens, falls du dich angesprochen fühlst, wir leihen gerne dein Auto aus, ich komme auf dich zu. Aber wir merken dann an dem Punkt, ja, da steht noch was zwischen uns. Da ist Vergebung ausgesprochen worden, aber da hat noch eine Wiederherstellung nicht stattgefunden. Also ich muss ja noch irgendwas bezahlen für das Auto oder meine Versicherung oder irgendjemand. Also wir sehen an diesem Opfer, es ist das erste Opfer, wo du ein Tier mitbringen musst und eine Kreditkarte. Und da merken wir, Also Vergebung und Wiederherstellung, das sind zwei unterschiedliche Sachen. An diesem Opfer wird deutlich, es muss auch eine Wiederherstellung stattfinden. Was bedeutet dieser Gedanke für deine Nähe zu Gott? Wie findet in deinem Leben, in deinem Alltag diese Wiederherstellung statt? Im letzten Teil von Levitikus geht es um die Feste. Und ich hoffe von Herzen, dass wir mal daraus eine ganze Serie machen. Deshalb überspringe ich das jetzt elegant. Aber da werden ganz viele rituelle Feste benannt und Bräuche, die dir immer wieder eine Sache und eine Idee vermitteln sollen. Es braucht eine heilige Unterbrechung in deinem Leben in Gottes Nähe. Wisst ihr, Rituale haben Kraft und Macht in unserem Leben. Unsere Tochter ist 2 Jahre alt und letzte Woche kamen wir auf diese nicht so tolle Idee, ihr zu sagen, liebe Karen Malia, du bist jetzt groß genug, du brauchst den Nuki nicht mehr. Du brauchst ihn nicht mehr zum Einschlafen oder wenn es dir nicht so gut geht. Wow, ihr wisst nicht, was für eine Woche wir hatten. Ich war gerade froh, dass ich am Freitag mit den Teenagern eine Übernachtung hatte und nicht zu Hause geschlafen habe. Rituale haben so eine Kraft und Macht in unserem Alltag. Wie sehen deine Rituale aus, um in die Nähe Gottes zu kommen? Und können wir aus diesen Opfern und aus diesen Festen was lernen? Wie sehen deine heilige Unterbrechungen in deinem Alltag aus? Gibt es Momente, wo du merkst, ich muss mich jetzt an dieses Lamm lehnen? Wo du merkst, ich muss jetzt meine Hand auflegen und sagen, Gott, es tut mir leid, was ich da gemacht habe. Gibt es Momente, wo du merkst und einbaust in deinen Alltag, hey Gott, danke für all das, was ich habe. Ich möchte dir mein Leben übergeben. Gibt es Momente in deinem Alltag, eine heilige Unterbrechung, wo du diesen Frieden mit Gott feierst? Nicht nur einmal in deinem Leben, sondern gibt es in deinem Alltag und dazu Leute einlädst, die du vielleicht sonst nicht einladen würdest? Gibt es Momente in deinem Alltag, wo du merkst, ich muss Gott auch mal sorry sagen für all die Dinge, die ich gar nicht weiß, dass ich sie falsch gemacht habe? Ein spannender Gedanke. Und gibt es Momente in deinem Alltag, wo du merkst, okay, Vergebung und Wiederherstellung sind zwei Sachen. Ich muss mir auch überlegen, wie findet diese Wiederherstellung statt? Ich möchte dich einladen, diese Woche mal heilige Unterbrechungen einzubauen in deinen Alltag. Aus einem Gedanken von diesen Opfern, diesen mal in deinen Alltag einzubauen und zu sehen, was macht das mit dir? Wie nah bringt dich das Gott? Ich möchte beten. Herr Jesus, hab du Dank. Danke, dass du bei uns bist. Gott, ich danke dir, dass du uns immer wieder Wege aufzeigst, um uns in deine Nähe zu führen. Es ist hochinteressant, was für Ideen und Konzepte du dem Volk Israel anbietest, um in deiner Nähe zu sein. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir uns das anschauen, dass wir das studieren, dass wir uns überlegen, was hat das mit mir zu tun? Dass wir diese Ideen erkunden und in unseren Alltag bringen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten für die kommende Woche, dass wir wirklich unseren Alltag immer wieder für heilige Unterbrechungen, dass wir das wirklich tun, dass wir heilige Unterbrechungen einbauen in unseren Alltag. Danke, Herr Jesus, dafür. Amen.